Frage nach der Aufklärung und seiner Rationalität und rationaler Organisation der Gesellschaft und Kapitalismus und Sozialismus und Ökonomie und Politik und so weiter, das ganze Komplex. Ja. Man hat sich gefragt, ist dieser Komplex der Moderne, der Aufklärung, der Postaufklärung, ist es in sich rational? Das heißt, alles ist rational, soweit alles ist Rationalität. Aber ist die Vernunft selbst rational in ihrer eigenen Struktur? Und die Standardantwort, die von Nietzsche herkommt, sicherlich, und da von sehr vielen Autoren aufgegriffen worden war, ist, dass die Vernunft selbst in ihrer inneren Struktur und Selbstbestimmung ist irrational. Und zwar insofern, dass die Vernunft, also die Wendung zur Vernunft, ist der Effekt einer Entscheidung, und zwar eine Entscheidung zugunsten dem Leben gegen den Tod. Leben verstanden als Überleben, das heißt zugunsten der Selbsterhaltung. Wir beginnen zu kalkulieren, wir beginnen rational zu entscheiden und wir beginnen zu planen, strategisch, ökonomisch, politisch konsequent zusammen zu verhandeln und zu agieren, wenn wir uns davon versprechen zu überleben. Das Thema des Überlebens ist überhaupt ein wichtiges Thema der Frühaufklärung. Ja, Rousseau spricht darüber und Marx und viele andere haben schon im 19. Jahrhundert darauf hingewiesen, dass Robinson Crusoe eigentlich die Figur der bürgerlichen Rationalität darstellt, in der Ursprungsform, das heißt jemand, der auf einer Insel transportiert wird, auf der es nicht gibt, keine Gesellschaft, nichts mehr, sondern die reine Natur. Und er hat nur ein einziges Ziel, zu überleben. Ja, er hat sozusagen keine politischen Ziele, keine Götter, keine gesellschaftlichen Ziele, keine ästhetischen Ziele, keine, überhaupt keine Ziele, außer das Ziel der Selbsterhaltung. Und dieses Ziel der Selbsterhaltung führt ihn durch alle diese furchtbaren Geschichten ja und lässt ihn eigentlich da sozusagen ein Paradies für sich selbst aufzubauen. Auch kein Sieg ja, von Voltaire ist in diese Richtung geschrieben, sozusagen ein entscheidender Text eigentlich für die Mentalität und Sensibilität der Aufklärung auf alle beziehen sich auf in dieser Zeit. Also der reine Drang zum Überleben unter allen Umständen. Das konstituiert das bürgerliche Bewusstsein und den Bürger als eine historische Figur, dieser unbedingte Wille. Und dieser Wille wird auch gefeiert. Immer wieder in der bürgerlichen Kultur, ja, wenn man schaut, Hollywood-Filme und so weiter. Das Thema des Überlebens gegen alle Gefahren, ja, ist das zentrale Thema. Nun, diese Entscheidung selbst, da sagt Nietzsche und da sagt Heidegger, und so, ist irrational, weil diese Entscheidung selbst ist eine Entscheidung gegen die Rationalität und gegen die Natur. Um gegen die Urbestimmung des Menschen zu sterben. Ja, der Mensch als Sterblicher entscheidet, wenn er überleben will, gegen seine eigene Natur. Ja, das ist die Figur, von der die ich glaube, verständlich macht, die Funktion der Natur, wie die Natur in Adornos Text funktioniert. Das heißt, die Natur kann man so verstehen und so verstehen, als objektwissenschaftliche Beschreibung oder als Prinzip von Nativity, ja, von Geburt oder was auch immer. Natur wird verstanden im Sinne von Nietzsche als eine naturhafte Bestimmung des Menschen als mortalen, sterblichen Wesen. Ja? Das Wesen, das aus der Natur hervorgeht, also von der Natur produziert wird, durch bestimmte Naturvorgänge, mit einzigem Ziel zu sterben. Ja? Und dann sozusagen diese Rückkehr in die Natur, in der Mutterschaft der Natur zu widersprechen und zu widerstehen, ist der größte Wahnsinn. Also da würde Nietzsche sagen, sozusagen der größte Wahnsinn, die Menschen ist seine Vernunft. Ja, weil die Vernunft agiert ausgehend aus einer Zielsetzung, aus einer Entscheidung, die kontra-human ist, ja, die sozusagen das Wesen des Menschen eigentlich verwandt. Und Mythos wird dann verstanden als, ich würde so sagen, Todesdesign. Todesdesign in dem Sinne, dass man akzeptiert die Todessehnsucht, ja, die Todesnotwendigkeit und die Bestimmung des Menschen zum Tode als Grundbestimmung der menschlichen Existenz. Und der Mythos ist die Art und Weise, sich dieser Grundbestimmung zu entsprechen. Also man kann sich einfach treiben lassen von der Natur und Elend sterben im Krankenhaus, ja, oder sozusagen einfach weil die Kräfte fehlen, weiterzumachen. Das ist sozusagen der elende Tod. Das ist eben der bürgerliche Tod par excellence. Das heißt der Tod, der vernachlässig ist. Ja? Der Mensch vernachlässigt seinen Tod. Der Mythos lernt uns aber, den Tod anders zu gestalten, produktiv zu gestalten, zu sterben, dort, wo die Kräfte am meisten entfalten sind, sozusagen auf der höchsten Ebene der eigentlichen Möglichkeiten und individuellen Möglichkeiten. Und das heißt, das Opfer wird verstanden in der chinesischen Tradition als eben Todesdesign. Und das ist ja genauso bei Heidegger, das Sein zum Tode, ja, das Sein zum Tode ist ja sozusagen das, womit der Mensch eigentlich, wozu sich der Mensch verhalten soll, in der Form der Entschlossenheit. Ja, sagt Heidegger, der Entschlossenheit ist das substanzielle Opfer, ja, kann man auch sein lesen. Aber auch, nicht wahr, Marcel Mauss und Bataille und die alle verbinden das mit verschiedenen Opferriten. Ja? Ein Opferritus ist Sexualität, ja? Da werden wir darüber sprechen. Die Franzosen nennen das kleine Tod. Es handelt sich um die Rückkehr, zeitweilige Inszenierung des Todes, ein Gefühl des Verlustes, ja, nicht wahr, der Selbstreflexion und der Vernunft, ein zeitweiliger Verzicht, ja, auf den Selbstreflexionstrieb. Darüber spricht noch Rousseau, und das wird auch bei Zwischentitzung von Parteien in der anderen Natur thematisiert, darauf reagiert auch Adorno, ja, nicht wahr, mit dieser Kirchengeschichte. Aber sicherlich, das politische Opfer war im Zentrum des Geschehens. Ja. Das Sterben für das Vaterland wurde schon von Marinetti als moderne Form des Opferrituals par excellence proklamiert. Und zwar verbunden mit dem Gefühl, man muss ja nicht vergessen, ja, das bringt nichts Gutes, weil der Vaterland ist nicht dankbar, ja, sozusagen. Es ist der reine Opfer. Ja. Der Krieg ist in seiner totalen Sinnlosigkeit und der Vaterland ist seine totale Undankbarkeit und so weiter und so fort, sind eigentlich die guten, modernen Formen der Selbstopferung in einer spektakulären Form. Und selbstverständlich Nationalsozialismus feiert das Opfer, ja, feiert das Opfer als, das, als die Auflösung des einzelnen deutschen Volkes in der Rasse. Also in der Natur, in dem Sinne, verzichtet auf das individuelle Schicksal zugunsten eines spektakulären Opfers, ja, inklusive des Opfers des deutschen Volkes. Ja. Hitler dann sagt ja, wie wir alle wissen am Ende, das deutsche Volk kann nur überleben, wenn es völlig vernichtet wird. Hat es auch versucht. Als Mythos. Ja, sonst ist es sozusagen eine elende Existenz in der Demokratie und sozusagen in der Suche nach Selbstüberlebens. So etwas wollen wir dem deutschen Volk doch nicht zu. Das heißt, wir haben in 20er, 30er Jahre eine extreme Intensifizierung dieser Strebens nach der Reflexion der Wesensbestimmung des Menschen, Wesensbestimmung zu sterben und der optimale politische, sexuelle, kulturelle, religiöse Gestaltung dieser Wesensbestimmung. Das ist das, was Adorno als Natur bezeichnet. Natur ist das, was uns zum Tode bringt. Aber zum Tode bringt nicht im negativen Sinne, sondern zu Tode verführt oder zum Tode anlockt. Ja? Oder das sozusagen Natur ist der Ruf zu sterben in uns. Ja? Eine sozusagen der Selbsterhaltungstrieb übersteigende Sehnsucht nach dem Nichts, ja, nach dem Niemand, niemand zu sein, nicht zu sein, im Ganzen aufgehen, die Trennung zwischen sich selbst und der anderen und der Natur der Welt zu überwinden. Ja, diese Sehnsucht des Todes ist sozusagen, was Adorno als Natur bezeichnet. Okay, und dann, wenn man sozusagen die Massenliteratur dieser Zeit sich anschaut, auch unter Einfluss von Nietzsche, wir haben ganz klare Linien, vor allem in der deutschen Literatur der heutigen Zeit, aber zum Teil auch in Frankreich, ja. Auch unter dem Einfluss des deutschen Denkens, ja, weitgehend, bei Bataille Coyot, die waren auch zeitweilig Kollaboranten, ja, bei der Nationalisierung Deutschlands, Coyot in besonderer Weise. Und es ging da in diesen Schriften darum, dass sozusagen, wie die europäische Kultur überhaupt geschaffen ist. Ja, das war eine große Frage. Und die Idee war die, dass die europäische Kultur ihrer Wesensbestimmung nach eine Naturkultur ist, das heißt eine Kultur, die aus dem griechischen Mythos hervorgegangen ist und aus der mythischen Antike herausgegangen ist, vom Spruch des Anaximander, ja, das ist dieser Spruch von Anaximander, dass alle Dinge gehen von Natur raus, aus, ja, und beladen eine Schuld auf sich, dass sie aus der Natur herausgegangen sind, um diese Schuld zu überwinden, müssen sie sterben, ja, müssen sie in die Natur zurückkehren. Dieser Spruch des Anaximander ist ja sozusagen als Grundlage der westlichen europäischen Kultur, als heroischen Kultur, ja, und herrschenden Kultur, ausgelegt worden, wohingegen der jüdische Einfluss in Form des Christentums, ja, diese europäische Kultur ruiniert hat, weil dieser jüdische christliche Einfluss ist widersinnig und widernatürlich. Insofern, dass die jüdisch-christliche Religion von Anfang an, also Tradition von Anfang an, so etwas wie eine Unsterblichkeit, als individuelle Unsterblichkeit statt der Auflösung im Ganzen anwesend. Jetzt nicht in einer bürgerlichen Form, sondern in einer religiösen Form. Aber Nietzsche sozusagen, Kajoa und Bataille und viele andere, auch, aber besonders deutsche Autor, Klages und viele andere, gab es ja klassische dreidimensionale Werk, Seele gegen den Geist, Geist gegen die Seele, ja, und so, wo alles das sozusagen so konsequent dargelegt worden war. Jetzt ist es vergessen oder irgendwie verdrängt, ja, aber damals ein kulturbildender Schrift gewesen. Es ging darum, dass sozusagen die zwei Potenzialitäten haben, eine Potenzialität, die unserem Wesen entspricht und die eben der Beschmutzung ist, und der andere, die jüdisch-christische, wieder natürliche, wieder sinnliche, wieder sinnige und wahnsinnige, die Selbsterhaltung, Trieb erfunden haben, zunächst einmal metaphysisch, als eine Chance, durch die Gnade Gottes zu überleben. Ja? Durch die Gnade Gottes, dem Gesetz der Natur zu entgehen und sozusagen die Natur hinter sich zu lassen, ja? Und individuell zu überleben. Und dann kann man sozusagen die bürgerliche Kultur als Säkularisierung des jüdisch-judeo-christlichen Tradition sehen, als eine Säkularisierung dieses Versprechens der Natur und Verbindung in der Form der des individuellen Überlebens und der individuellen Unsterblichkeit. Wenn man aber die Frage so stellt, ja, und die war so gestellt, derzeit, sozusagen der ganze Überblick kommt ja in der christlichen Tradition, dann fragt man sich, wo fängt dieser verderbliche Einfluss eigentlich sich zu entfalten? Und das ist die unangenehme Frage, weil Heidegger hat sehr schnell gezeigt, schon bei Plato, und danach hat gezeigt, schon bei Homer. Ja, aber bis Homer geht er nicht richtig, deutet ein bisschen an, und dann sagt er, nur solange Griechen noch Arier geblieben sind, also noch sozusagen indischen, mythischen, vedantischen Ursprung hatten, kann man doch aus der Gegend her. Und es gibt Parallele zwischen vedantischer Mythologie und griechischer Mythologie. Es ist eben diese arische Hypothese, sogenannte, ja, dass Griechendeutsche und Inder ein Volk sind. Die haben sich beginnt zu verwandeln und zu verderben mit Platonismus. Ja? Und da war sozusagen der Aufruf von Heidegger, zum vorplatonischen Griechentum zurückzukommen. Dadurch wird man sozusagen der verderbliche Einfluss des Mittelmeeres, ja, sozusagen, alles was von Ägypten und so weiter, also von nicht-europäischen Kulturen kommt, überwunden, und man kommt zur eigenen Lösung. Adornos Schrift ist eine Reaktion auf diese Aufruf. Er will im griechischen Mythos selbst, er will modern gesprochen, heute gesprochen, diese Opposition zu dekonstruieren. Wirklich nicht dialektisch zu überwinden, weil man steckt in dieser Opposition von Anfang an und bis zum Ende bei Adorno. Aber dekonstruieren insofern, dass er zeigt, dass diese Opposition de facto nicht funktioniert, weil wenn wir die Quelle nehmen, aus der wir die griechische Mythologie eigentlich kennen, also homerische Texte, stellen wir sofort fest, dass sie immer schon aufklärerisch ist und dass sie immer schon Figuren im Zentrum des Geschehens haben, die sich in erster Linie für ihr Überleben kämpfen. Ja? Wie eben Odysseus. Und wo von Anfang an Opfer verstanden wird als Betrug, von Anfang an als Tausch, Oder von Anfang an der Held versucht, das Opfer zu simulieren, statt tatsächlich zu bringen. Ja, das heißt, der griechische Epos ist von Anfang an eine riesige Betrugsveranstaltung, ja, eine riesige ökonomische Operation, die letztendlich auch Selbsterhaltung dient, so dass man umsonst versucht, so etwas wie Opferkult im reinen Zustand, ja, das darauf zielt ja Adorno, dass man sozusagen, in welche Richtung man auch geht, wenn man mythische Texte untersucht, und kann man diese Opferkult und Rückkehr zu Nahrung niemals finden. Ja. Das ist eine Illusion. Wenn wir diese Texte analysieren, dann müssen wir sehen, dass der Kampf um das Selbstüberleben, um Naturbeherrschung und Entsagung an das Opfer eigentlich, und das substanzielle Opfer, inklusive Lebensverlust, dass alles das immer schon im Spiel ist. Und Opfer immer schon als substituierbar und simulierbar gesehen wird, niemals als authentisch und substanziell, und zwar vom Beginn an. Das heißt, was er macht, ist eben keine Überwindung des Mythos, gab keine dialektische Überwindung, sondern eine wesentliche Dekonstruktion, die zum Ziel hat, diesen Traum vom Ursprung und somit auch Rückkehr zum Ursprung, diesen Traum auszutreiben, ja, und sozusagen auszutreiben. Gleichzeitig aber sagt er, nicht ohne List, nicht ohne narzisstische List, dass wenn schon Mythos, wenn schon Opfer, dann ist die Aufklärung selbst ein Opfer, weil die Aufklärung inkludiert und setzt auch voraus so etwas wie Selbsterziehung. Ja? Irrfahrt von Odysseus ist eine Selbsterziehung in Selbstbeherrschung. Ja, am Ende bekommt er diese, das ist die Schule des Selbstbeherrschens. Durch die Vernunft und durch die List. Und Vernunft wird verstanden als List, als instrumentelle Fähigkeit zu überleben. Ja, also dient dem Ziel der Überleben. Dass man durch dieses Training durchgehen muss, und durch dieses Training durchzugehen, bedeutet eben Opfer zu bringen, letztendlich. Ja. Das heißt, er zeigt, was er zeigen will, sehr dridianische Form. Dieser Text ist merkwürdigerweise dridianisch. Er will zeigen, dass man Mythos von der Aufklärung nicht trennen kann, dass der Aufklärung selbst mythisch ist. Und der Mythos selbst ist aufklärisch insofern, dass das Mythos ist eine Erzählung, die sich letztendlich nicht völlig ernst nimmt, weil diese Erzählung kann immer simuliert werden und kann umgegangen werden und überlistet werden. Und wenn ich sage jetzt Erzählung, dann möchte ich kurz, aber das ist sehr substanziell für das Thema, einen anderen Kontext erwähnen, der von einer anderen Geschichte kommt. Der erste Überlegung ist eine Reaktion auf die faschistische, oder sozusagen auf die Linie in der Philosophie, die er als faschistische betrachtet und die er sozusagen dekonstruiert auf diese Weise, indem er diesem Aufruf von Heidegger mit einem gewissen List nachkommt, ja, noch vor Platon zu gehen und dort eine radikale bürgerliche Mentalität wiedererkennen wird. Eine zweite ist nicht so offensichtlich, aber wenn man sozusagen die Literatur dieser Zeit kennt, schon ziemlich offensichtlich. Das ist die Polemik gegen die Linke. Das ist die Polemik gegen den Kommunismus. Und zwar verstanden so wie diese Figur dargestellt worden war von Georg Lukács. Und das war die Blütezeit von Georg Lukács. Einfluss auch in der Sowjetunion. Er war der Vater des sozialistischen Realismus, ja, eigentlich. Ja. Nach seiner Emigration in der Sowjetunion. Hat er mitbegründet, wenn man liest die Programme des sozialistischen Realismus, man kennt viele Figuren von Lukács. Dann kam er wieder in Ungnade, aber in dieser Zeit, in den 20er und 30er Jahren, war in Deutschland und in Russland sehr populär. Und es gibt ja bei ihm diese Theorie des Romans. Und so viele, die kritisch waren in Bezug auf bestimmte Linien in der Entwicklung des Kommunismus in der Zeit, kommunistische Ideologie, haben diese Theorie kritisiert. Ein klassisches Beispiel ist Michael Bakhtin, das ist inzwischen massiv übersetzt ins Deutsche, der eigentlich seine sozusagen gesellschaftliche Theorie in der Auseinandersetzung mit diesem Buch von Lukács eigentlich entwickelt, als Kritik dieser Theorie, und das macht auch wiederum Adorno, indem er sich direkt auf dieses Buch bezieht. Und zwar ist es so, dass Lukács sagt, dass es zwei Grundformen gibt des Schreibens. Aber dann wird es ganz klar, dass das Schreiben bedeutet eigentlich auch Bewusstseinsform Gesellschaft. Es ist Epos und Roman. Ja, und wenn Sie schauen, am Anfang dieses Diskurses sagt Adorno, wir haben hier nicht mit Epos zu tun, sondern mit Roman. Oder mit Epos, das von Anfang an Roman ist. Ja. Das heißt, er will auch diese Opposition dekonstruieren, die eingeführt ist von Lukács in seinen Theorie des Romans. Lukács macht das auf einer sozusagen anderen Weise, indem er sagt, was ist ein Epos? Ein Epos ist die Handlung eines Subjekts, beschreibt die Handlungen eines bestimmten Subjekts, das, sagen wir so, den ganzen Kontext seines Handelns umfasst und beeinflusst. Ja, sozusagen, die Welt ist eine Bühne, die Welt in eine Szene, und zwar eine solche, bei der alles, was die Welt tut, unmittelbar die Welt oder diese Szene verändert. Ja. Und gleichzeitig eine allgemeine Bedeutung hat. Und Homer war eigentlich ein Beispiel, aber ein anderes Beispiel ist offensichtlich Evangelium, ja. Das heißt, Epos oder Mythos oder was auch immer sind Beschreibungen bestimmter Handlungen, zum Beispiel gekreuzigt zu sein oder ich weiß nicht, was noch tun, die Fähigkeit haben, sozusagen zum wesentlichen Narrativ zu werden. Also sagen wir, es gibt Einheit zwischen dem individuellen Narrativ und dem kollektiven Narrativ, zwischen individuellen Schicksalen und universellen Schicksalen. Erlebt das, was Agamemnon erlebt, das, was dieser erlebt und jenes erlebt. Das sind die Handlungen und das sind die Schicksale, die sind individuell und universell gleichzeitig. Diese Einheit zwischen individuellen und universellen wird verloren im Roman. Das heißt, Roman kostet eine Subjektivität, deren Handlungen nur für diese Subjektivität die Gültigkeit und die Relevanz haben. Das heißt, sozusagen der ganze Kontext und die ganze Welt bleiben bestehen. Sie werden durch die Handlungen von dieser Subjektivität nicht berührt. Und der Sinn des Romans besteht darin, dass man sozusagen verschiedene Muster der Selbstverwirklichung und Selbstrealisierung vorführt, die individuelle Subjektivitäten in diese Szene oder auf diese Szene machen. Die Szene aber bleibt stabil und sie bleibt erstens stabil und zweitens weder beschreibbar, weder beschrieben noch beschreibbar. Sie wird sozusagen vorausgesetzt, ohne wirklich beschrieben zu werden. Sie kann auch nicht beschrieben werden, denn wäre sie beschrieben, hätten wir so etwas wie ein geschlossenes Weltbild. Und hätten wir so etwas wie ein geschlossenes substanzielles Weltbild, hätten wir auch die Möglichkeit des Helden auf diese Welt einen Einfluss zu nehmen. Ja? Wir denken aber, und das ist das Entscheidende in der Argumentation, die Welt, die Moderne, als offen. Offen, nicht im Sinne, dass es unendlich weit geht, sondern offen im Sinne unbeschreibbar und unrepräsentierbar durch die geschlossene, fest umrissene Weltbilder. Und diese Offenheit bedeutet, dass er endet mit einer berühmten Formel, das Roman beschreibt den Menschen im Zustand seiner metaphysischen Obdachlosigkeit. Ja, weil er sagt, was wir verloren haben, ist nicht die Erde, sondern wir haben verloren den Himmel. Himmel war früher eine Decke über die Erde sozusagen. Ja. Das war ein Kuppel, ja. Das war so eine Decke, ja? Decke wo man sozusagen Einheit und Geschlossenheit finden konnte. Ja? Jetzt ist der Himmel geöffnet. Ja? Wir sind im post-galileischen Zustand, wo wir nicht mehr glauben, wir einfach über die Sphäre von Sonne erinnern mich an diese Argumentation immer wieder. Ich glaube, es ist sozusagen eine Lektüre von Georg Lukács, hat eine große Rolle da gespielt. Das Verlust der Vorstellung vom Himmel als Sphäre ist der Übergang von Epos zu Roman. Das heißt, Roman ist ein Narrativ, das beschreibt einen Zustand, wenn der Himmel als Sphäre zerbrochen ist. Ja? Und sozusagen, und diese zerbrechende Sphäre bedeutet metaphysische Obdachlosigkeit und Verlust des Ernstes. Ja? Das ist ein Schicksal, ist vom universalen Schicksal dadurch abgelehnt. Was Georg Lukács allerdings versucht, er sagt sozusagen, was ist die kommunistische Partei eigentlich? Das ist die Rückkehr einer epischen Subjektivität. Ja, es gibt ja ein klassisches Buch von ihm über die Dialektik des Klassenbewusstseins. Und er spricht darüber, dass kommunistische Partei ist eine spezifische Subjektivität, spezifische Form der Subjektivität, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ist universell und dass sie fast sozusagen versucht, die ganze Geschichte aufzufassen und die ganze Welt aufzufassen. Nicht in einem Bild, aber in einer Handlung. Und zwar eine Handlung, die Welt verändert. Das heißt, wir haben sozusagen zum ersten Mal seit Galileo Galilei ein Subjekt, das von sich selbst behauptet. Dieses Subjekt ist aufgerufen, das Ganze zu verändern. Das ist sicherlich der Unterschied zum Nationalsozialismus. Ja, das ist eine andere Figur. Eine andere Figur, weil es geht hier nicht um Opfer und so weiter, es geht um Epos, Und es ist interessant, dass Adorno sagt, mal Mythos, dann ist es gegen den Sozialismus und dann sagt er etwas, das ist gegen den Kommunismus. Ja. Aber es ist immer mal so, ja. Und es ist nicht immer klar. Weil die Leser verstehen schon damalige Zeit, aber aus der historischen Distanz ist es nicht so leicht zu beschreiben. Und da ist der Adorno selbstverständlich auch wiederum ironisch in Bezug darauf und sagt, dass dieser epische, dass dieser Epos, das heißt, dieses Narrativ, das universell und subjektiv gleichzeitig ist, was ein kommunistischer Narrativ sein soll. Insofern, dass ich, wenn ich innerhalb der kommunistischen Partei agiere, bin ich ein so weltfremdes Subjekt, wenn ich nicht agiere, bin ich nicht. Ja. Es gibt ja unzählige Romane, ja, zum Beispiel, die auch diese Idee aufgreifen. Interessanteste ist Arthur Kessler, Darkness and Noon, ja, wo er genau das nachzeichnet, ja, diese Figur von Georg, von Lukács. Sein Held will kein individuelles, abgetrenntes Subjekt werden. Also er bezichtigt sich selbst, ein Verräter zu sein, nur um als Verräter innerhalb der kommunistischen Bewegung immer noch zu bleiben. Ja, wenn er sagt, ich bin kein Verräter, dann spaltet er ab, ja, und verliert sozusagen diesen substanziellen Bezug zu diesem welthistorischen Subjekt. Also er zieht vor, sich selbst als Verräter zu bezichtigen, als auf seine Wache gegen die Partei zu behaupten. Ja, seine Wache zu behaupten. Also das war sehr einflussreiche Theorie in vielerlei Hinsicht. Und was Adorno hier eigentlich macht, er versucht das wiederum zu dekonstruieren, aber jetzt in einem anderen Sinn, eben zu zeigen, dass der Epos nie wirklich, also wenn man Odysseus zum Beispiel nimmt, ja, und das wäre dann eine epische Geschichte nach Lukács, immer nur romanenhaft ist, weil es geht doch letztendlich darum, dass ein Held sich selbst rettet, ja, und die Rache nimmt. Ja. Das heißt, zwar kann man sagen, dass die ganze Welt ist die Bühne, weil er kämpft gegen die Götter oder verbindet sich mit den Göttern, kämpft gegen andere Götter und so weiter und so fort. Sozusagen diese Irrfahrt ist Irrfahrt durch die ganze Welt. Ja. Aber man kann nicht sagen, dass wir hier mit einem universalen Diskurs zu tun haben oder universellen Narrativ. Wobei auf der anderen Seite Adorno selbst zeigt, dass diese Narrativ und diese Irrfahrt universelle Bedeutung haben, insofern, dass sie die Dynamik der Aufklärung und Dialektik Aufklärung manifestieren. Also er ist auch in diesem Sinne ambivalent und ironisch sozusagen, aber er zieht diese Ambivalenz vor, eine einfache sozusagen Gegenüberstellung von Roman und Epos. Also Roman ist immer irgendwie episch und Epos ist irgendwie romanisch. Also es ist interessant, dass wenn er auch von der Dialektik spricht, es ist mehr Dekonstruktion als Dialektik. Ja? Insofern, dass er sich mehr bemüht, darum, diese Opposition aufzulösen und zu destabilisieren und zu zeigen, dass sie nicht so einfach funktionieren, als die zu überwinden zum Beispiel oder in einer Einheit. Ja, ich glaube, wir machen jetzt eine Pause und diskutieren dann ab 12 Uhr.